Herzlich willkommen zur 10. Folge von Retroball. Ich bin die Jessie und ich habe ein Faible für die Spieler, die ein wenig in Vergessenheit geraten sind. Spieler, die in den 90ern oder 2000ern ihre Phasen hatten, aber aus verschiedenen Gründen nicht mehr im Rampenlicht stehen. Falls ihr es noch nicht entdeckt habt, es gibt nun auch ein kleines Spin-off, in dem ich mich einzelnen Geschichten widme. Das ist dann Retroball Exkurs. In Folge 1, die bereits draußen ist, geht es um den vollzogenen, aber dann doch gescheiterten Transfer von Nigerias WM-Star Emmanuel Amuneke zum MSV Duisburg 1994. In den bisherigen Folgen hatten wir meist Kurzzeitnationalspieler, wenn sie es überhaupt bis dorthin geschafft haben. Unser heutiger Spieler hat mehr Länderspiele als die vorherigen zusammen. Satte 60 Stück. Und er gewann einen großen Titel, dazu aber später mehr. In Folge 10 von Retroball schauen wir diesmal nach Norden, begeben uns nach Dänemark. Zur Geschichte von Flemming Poulsen. Es ist der 3. Dezember 1966 in Brabrand, einem Stadtteil am Rande der Stadt Aarhus. Hier kommt Flemming Sørgaard Poulsen zur Welt. Seine Karriere startet beim Aarhuser Verein Viby IF, wo er bis 1984 gegen den Ball tritt, ehe es zu Aarhus GF geht, dem größten Verein der Stadt. Früh gelingt ihm der Durchbruch. Mit 17 spielt er für die U19, mit 18 debütiert er in der U21. Im Sommer 1985 trifft er dreifach im UI-Cup und später auch im UEFA-Cup. Neben den Laudrup-Brüdern gilt Poulsen als der größte Hoffnungsträger Dänemarks. Vor dem Testspiel gegen Bulgarien gilt er als Kandidat für den Kader der Nationalelf.
Kicker. Ausgabe 29, 1986.
Sein Debüt soll der 18-jährige Stürmer Poulsen von Aarhus GF feiern. Ein Riesentalent, das schon mehrmals von ausländischen Vereinen unter die Lupe genommen wurde. Eine Neuerung gibt es in der dänischen Liga, die am Wochenende erstmals mit einer Profimannschaft in die Rückrunde geht. Titelverteidiger Brøndby IF hat 15 Spieler unter Vertrag genommen, um so den Anschluss an die europäische Spitzenklasse zu finden.
Der zweite Teil zeigt, warum viele Talente ins Ausland drängen. Vereinzelt haben Vereine zwar Profis im Kader, aber oft eher altgediente Oldies. Brøndby wagt als erstes Team den Schritt zum kompletten Profitum und geht sogar 1987 an die Börse. Heute nichts Ungewöhnliches, später folgen auch der FC Kopenhagen, Silkeborg IF und Poulsens Heimatclub Aarhus GF. Zum Länderspieldebüt kommt es bei Poulsen nicht und zum Ärger vieler Fans wird das Talent auch für den Kader der WM 1986 nicht berücksichtigt. International geht es dennoch weiter, denn Real Madrid verpflichtet Poulsen für sein Nachwuchsteam Castilla CF, damals ein etablierter Zweitligist. Auf Leihbasis. Ein Jahr später, im Sommer 1987, hat der erste FC Köln ein Problem. Torjäger Klaus Allofs packt die Koffer und verlässt die Domstadt in Richtung Marseille. Die Suche nach einem Nachfolger endet in Madrid. Rund die Hälfte der Allofs-Einnahmen werden in den 20-jährigen Dänen investiert, der wenige Wochen zuvor dann doch sein Länderspieldebüt gegeben hat. Kölns Altstar Morten Olsen hatte Manager Michael Mayer das Sturmtalent ans Herz gelegt. Nun gibt es aber Ärger um den Transfer, denn Real Madrid will eine Kaufoption gezogen haben, von der man in Aarhus aber nichts weiß. Poulsen ist einfach froh, in Köln zu sein und hofft auf den großen Durchbruch.
Kicker. Ausgabe 57. 1987.
Im Konzept von Trainer Daum spielt der 20-Jährige eine nicht unwesentliche Rolle. Er ist ein Mann der Zukunft und wird den Sprung nicht sofort schaffen, sagt der Trainer zwar, aber klar ist auch, dass Poulsen, er kostet rund 1 Million Mark, mithelfen muss, Klaus Allofs zu ersetzen. Der Däne ist dabei nicht nur im Sturm verwendbar. Ich habe gute Chancen, in der Nationalelf Stammspieler zu werden. Und bei Piontek werde ich wohl hinter Laudrup und Larsen im offensiven Mittelfeld spielen.
Poulsen behält recht. Er spielt sich schnell im dänischen Nationalteam unter Trainer Sepp Piontek fest und wird bei der EM 1988 alle drei Spiele über 90 Minuten bestreiten. Vorher steht aber noch eine Bundesliga-Saison an. Christoph Daum klang ja vorhin etwas verhalten, vielleicht war es taktische Zurückhaltung. Denn Poulsen steht am Ende in 32 Spielen in der Startelf und gehört im Winter zur Top-11 der Vorrunde im Kicker. Eine kuriose Situation ereignete sich Mitte September in Mannheim. Beim Kölner Auswärtsspiel wird Poulsen in der 45. Minute vom Platz gestellt. Linienrichter Berthold Schneider glaubt aus 60 Metern ein Nachtreten erkannt zu haben. Der 6 Meter neben Poulsen stehende Schiedsrichter Horst-Peter Bruch hatte nichts gesehen. Es gibt Rot. Waldhof-Präsident Grüber tobt über das bösartige Foul von Poulsen. Nur, es war nichts. Ein normaler Zweikampf, übertriebenes Drama des Mannheimer Gegenspieler. Die Fernsehbilder sprechen Poulsen frei. Ein analoger Videobeweis damals. Der DFB spricht keine Sperre aus, lässt sich aber eine Strafe über 5000 Euro bezahlen. Die Saison 88-89 verläuft für Poulsen eher durchwachsen. Er ist gesetzt, aber weit von den 13 Treffern der Vorsaison entfernt, wirkt an der Seite von Thomas Alofs ein wenig blass. Erst mit der Verpflichtung von Uwe Rahn kommt Poulsen in Form. Dazu kommen im Frühjahr 1989 Wechselgerüchte auf. Diverse Teams der Serie A buhlen um den Dänen, während Köln gerne verlängern würde. 7 Millionen Mark soll Juventus Turin geboten haben. Rekordeinnahme waren bis dahin die rund 2,8 Millionen, die Köln 1986 für Pierre Littbarski erhalten hatte. Lazio Rom soll damals gar sagenhafte 22 Millionen Mark, also etwa 11 Millionen Euro, für das Doppelpack Thomas Hessler und Flemming Poulsen geboten haben. Der Kölner Vorstand lehnte ab. Im Sommer 1989 war man optimistisch, den 1990 endenden Vertrag zu verlängern. Doch Poulsen will nicht. Er unterschreibt beim holländischen Meister PSV Eindhoven einen Vertrag ab 1990. Das Kölner Präsidium ist erbost.
Kicker, Ausgabe 65, 1989.
Etwas weniger ruhig reagierte Präsident Dietmar Arzinger-Bolten auf die Art und Weise des Vorgehens der Eindhovener. Hinter unserem Rücken wurde mit dem Spieler verhandelt. Ich werde PSV-Präsident Jacques Rütz noch einen geharnischten Brief schreiben. Dieses Verhalten ist eines europäischen Spitzenklubs unwürdig, schimpfte der Rechtsanwalt, der von einer vorzeitigen Freigabe für Poulsen auch nichts wissen will. Ich gehe davon aus, dass er seinen Vertrag hier erfüllt.
Die Niederländer würden den flexiblen Offensivmann auch gerne direkt holen, aber es dauert, ehe eine Einigung erfolgt. 4,5 Millionen D-Mark werden am Ende fällig. Im Kölner Umfeld herrscht weitgehend Fassungslosigkeit, denn einen Nachfolger hat man nicht zur Hand. Zudem gingen vorher auch Thomas Alofs nach Straßburg und Jürgen Kohler zum FC Bayern. Als Poulsen-Nachfolger möchte der 1. FC Köln einen gewissen Anthony Yeboah von Zweitligist Saarbrücken loseisen, doch im Saarland winkt man ob der gebotenen 2 Millionen Mark Ablöse gelangweilt ab. Warum hatte Poulsen eigentlich nicht verlängert? Bei der Vertragsunterschrift 1987 hatte der 1. FC Köln Poulsen eine Summe von 125.000 Mark zugesichert. Ausstehende Gehälter, die Real Madrid nicht zahlen wollte. Diese Summe wurde dann aber auch von Köln nicht gezahlt. Erst ein halbes Jahr nach dem Abgang des Stürmers verdonnert ein Arbeitsgericht die Kölner zur Zahlung. Obwohl Poulsen in Eindhoven an der Seite von Brasiliens Fußballlegende Romario spielt, bleibt der große Wurf aus. Eindhoven, zuvor viermal in Folge Meister, landet nur auf Platz 2 hinter Ajax. Kleiner Einwurf, seit 2024 ist Romario übrigens wieder Spieler, hat sich bei seinem eigenen Team, dem brasilianischen Zweitligisten América FC, als Spieler registrieren lassen. Sein letztes Karrierespiel hatte er dort bisher im Jahr 2009. Da Poulsen in Eindhoven zeitweise nur die Bank drücken darf, fragt im Sommer 1990 Borussia Dortmund bei den Niederländern nach.
Kicker, Ausgabe 56, 1990.
Ohne die feste Überzeugung von Flemming Poulsen, in die Bundesliga zurückkehren zu wollen, speziell nach Dortmund, hätten Köppel und Meier freiwillig weitersuchen müssen. Denn der PSV wollte Poulsen lieber nach Bologna verkaufen, das 6 Millionen plus einen Spieler geboten hatte und für den 23-Jährigen ein Gehalt in doppelter Höhe des Dortmunder Angebots. Geld ist nicht alles, sagte Poulsen beinahe beiläufig, doch ist dies ein Kernsatz für seine bisherigen Erfahrungen als Fußballprofi. Die Kälte des Geschäfts ließ ihn schon bei seiner ersten Auslandsstation in Spanien frösteln. Real Madrid lieh den jungen Mann an den Zweitligaclub FC Castilla aus, weil mit Sanchez, Valdano und Jankovic übermächtige Ausländerkonkurrenz unter Vertrag stand. Auf Empfehlung des großen alten Dänen Morten Olsen holte ihn der damalige Kölner Manager Michael Meyer an den Rhein. Meine schönste Zeit, sagt Poulsen.
4,1 Millionen D-Mark investiert der BVB in seinen neuen Stürmer. Vermutlich Rekordinvestition damals. Zumindest fand ich bis zur Verpflichtung von Stefan Reuter 2 Jahre später keine höhere Transferausgabe der Dortmunder. Die Torquote seiner ersten Köln-Saison kann Poulsen in Dortmund aber nicht wiederholen. Im ersten Jahr spielt er nicht enttäuschend, aber die Erwartungen erfüllt er irgendwie auch nicht. Das wegen der damals nur 2 einsetzbaren ausländischen Spielern, der beliebte Schotte Murdo MacLeod seinen Platz verloren hatte, macht den Einstand in Dortmund nicht besser. Am Ende macht der Däne nur 5 Tore, beklagt auch die fehlende Konstanz neben ihm. Durch eine Verletzung von Frank Mill wechseln Poulsens Nebenleute ständig und können die Ansprüche nicht erfüllen. Zur Saison 91-92 wird das aber besser, denn Borussia Dortmund hat sich von Bayer Uerdingen einen gewissen Stefan Chapuisat geschnappt und der Schweizer wird nun zum festen Sturmpartner Poulsens. Und auch die Form des Dänen geht damit nach oben, auch wenn er kein Torjäger mehr werden wird. Dafür legt er aber diverse Tore auf. Und im Sommer 1992 ist da ja noch dieses eine Turnier. Die Geschichte ist natürlich eine der bekanntesten Sensationen im Fußball. Trotzdem möchte ich sie nochmal etwas ausarbeiten. Begeben wir uns auf einen etwas längeren Exkurs zur Europameisterschaft 1992. Die dänische Nationalelf hatte in den 80ern respektable Achtungserfolge eingefahren, was den Dänen ihren Spitznamen Danish Dynamite einbrachte. In der WM-Quali für 1990 war man aber knapp gescheitert, weshalb der langjährige Erfolgstrainer Sepp Piontek zurücktrat und den Platz an Richard Möller-Nielsen abgab. Dessen Start verlief bescheiden. Aus 3 Quali-Spielen für die EM 92 in Schweden holte Dänemark nur einen Sieg und nur 4 Monate nach Amtsantritt überwarf sich der Trainer mit diversen Spielern. Aus disziplinarischen Gründen hatte Möller-Nielsen Jan Mölby vom FC Liverpool und Eindhovens Jan Heinze aus dem Kader geworfen. Die Superstar-Brüder Michael und Brian Laudrup erklärten empört ihren Rücktritt aus dem Nationalteam. Auch Uerdingens Jan Bartram schloss sich an. Medien erwarteten darauf einen Rücktritt des Trainers, denn wer kann es sich schon mit seinen Stars verscherzen und dabei langjährige Stammkräfte vor die Tür setzen? Immerhin waren die betroffenen Spieler nicht mal 30. Mölby und Heinze kehrten im Februar 1991 nach ein paar Monaten ins Team zurück, die Laudrups nicht. Doch auch ohne das Brüderpaar fand die Nationalmannschaft dann in die Spur, verpasste letztlich aber knapp die Qualifikation. Um einen Punkt war man den Jugoslawen unterlegen, in der Quali gescheitert. Nachdem ihre Vereinssaisons beendet waren, hatten sich die dänischen Spieler schon für einen fußballfreien Sommer vorbereitet. Doch 11 Tage vor dem Auftaktspiel zwischen Schweden und Frankreich passierte etwas.
Kicker, Ausgabe 43, 1992.
Gestern Nachmittag landeten sie in Schweden. Doch ob Jugoslawien auch an der Europameisterschaft teilnehmen wird, ist noch fraglich. Allerdings widersprach Lennart Johansson, der Präsident der UEFA, am Donnerstag in Stockholm voreiligen Schlüssen, dass ein möglicher Ausschluss des jugoslawischen Rumpfteams schon eine beschlossene Sache sei.
Der Ausschluss erfolgt aber. Rund 14 Monate zuvor war der Jugoslawienkrieg ausgebrochen, vorherige Teilrepubliken hatten ihre Unabhängigkeit ausgesprochen. Spieler wie Zvonimir Boban waren ihren neuen Nationalmannschaften gefolgt. Kurz vor dem Ausschluss durch die UEFA am 31. Mai 1992 hatte auch Trainer Ivica Osim seinen Posten aufgegeben. In den Tagen vor der UEFA-Entscheidung war der Verband bereits intensiv mit den Dänen im Kontakt. Die Geschichte von den am Urlaubsstrand liegenden Dänen ist also etwas sehr romantisiert. Die Spieler waren zwar in einer Saisonpause, wussten aber, dass da was anstehen könnte. Als die UN am 30. Mai Sanktionen gegen Jugoslawien ausruft, schließt sich die UEFA mit ihrer Entscheidung daran an. Im Vorfeld der EM, als eine Teilnahme noch unsicher war, hatte dann sogar Bayern Münchens Brian Laudrup den Rücktritt vom Rücktritt erklärt. Letztlich fehlt neben dem sich weiter verweigernden Bruder Michael nur der vormals aussortierte Jan Heinze, allerdings durch eine Verletzung gezwungen. Neben Brian Laudrup liegen die Hoffnungen natürlich auf den anderen beiden Stars, Torwart Peter Schmeichel und natürlich dem Dortmunder Flemming Poulsen. Laudrup soll die Spielmacherrolle seines Bruders einnehmen, Poulsen stürmt vorne neben dem Schalker Bent Christensen. Die dänischen Spieler zeigen ob der unerwarteten Chance Demut. Der dänische Verband weniger.
Kicker, Ausgabe 44, 1992.
Kim Vilfort, dänischer Nationalspieler, will Fußball und Politik nicht trennen. Die 3 Millionen Mark garantiertes Startgeld sollten wir an Hilfsorganisationen für Jugoslawien spenden. Wir sind zur Hilfe verpflichtet und spricht damit großen Teilen der dänischen Öffentlichkeit aus der Seele. Paul Hildgard, der Präsident des dänischen Fußballverbandes, kann sich mit dieser Idee nicht anfreunden. Das lehne ich ab.
Tja, ein wenig menschlicher Fußballfunktionär. Wer hätte denn mit sowas gerechnet? Das Auftaktspiel gegen England endet torlos. Poulsen rennt, ist auf dem gesamten Platz unterwegs, kommt dadurch aber auch zu keinen eigenen Torchancen. Sturmkollege Christensen hängt vorne völlig wirkungslos in der Luft. Die Engländer strahlen aber auch wenig Gefahr aufs Tor von Peter Schmeichel aus. Gegen Schweden bahnt sich dann bereits das Turnier aus an, denn der Gastgeber gewinnt mit 1:0. Wieder erzeugen die Dänen keine Gefahr vor dem Tor. Die Schweden spielen aber stärker als die Engländer und gewinnen verdient. Im letzten Spiel geht es nun gegen das von Michel Platini trainierte Frankreich um alles. Diesmal passt es bei den Dänen. Gegen äußerst behäbige Franzosen bestimmen sie das Spiel, gehen früh durch den späteren Mannheimer Henrik Larsen in Führung. Der sonst völlig abgemeldete Jean-Pierre Papin brachte Frankreich zwar den Ausgleich, aber in der 78. Minute kontert Dänemark. Poulsen läuft auf den französischen Keeper Bruno Martini zu, legt perfekt auf Nebenmann Lars Elstrup ab, 2:1.
Poulsen picks up. Who's inside? It's a goal! Scored there by Elstrup, the substitute. 2-1 for Denmark. Absolutely overjoyed. All he had to do was slide it into the net. Just when the French looked right in ascendancy.
Halbfinale. Dort geht es gegen den Titelverteidiger, die Niederlande. In Halbzeit 1 spielen die Dänen ihren Gegner an die Wand. Das Sturmduo Poulsen und Laudrup wirbelt und es geht mit einer 2:1 Führung nach Doppelpack Larsen in die Kabine. Nach der Pause spielen die Niederländer stärker auf. Frank Rijkaard erzwingt in der 86. Minute die Verlängerung, die ohne Tore bleibt. Im Elfmeterschießen verwandelt Poulsen seinen Schuss mit etwas Glück. Hollands Keeper Hans van Breukelen ist wie beim ersten Schuss der Dänen dran, kann den Treffer aber nicht verhindern. Der einzige Fehlschuss wird von Peter Schmeichel pariert. Ausgerechnet, ein ziemlich ausgelutschtes Wort, aber hier passt es schon, ausgerechnet Superstar Marco van Basten setzt den einzigen Fehlschuss.
One more to go. It's a short approach to the ball and he's done it! Oh, what a way to win it! A sensation! A sensation! In the semi-final in Gothenburg. And Holland, the holders, have been dumped out of the European Championship. And Denmark have defied all the odds to reach the final.
Dänemark steht im Endspiel gegen Deutschland. Auf der einen Seite der amtierende Weltmeister mit 5 Stars aus der Serie A in der Startelf. Auf der anderen Seite die eigentlich in der Quali gescheiterten Dänen, bei denen 6 Spieler in der heimischen Liga kicken. Namen wie Kim Vilfort und Torben Pirchnik gegen Thomas Hessler und Jürgen Klinsmann. Es wird ein unerwartet lockerer Sieg für den Außenseiter. John Faxe Jensen, Ende der 80er Spieler beim Hamburger SV, trifft in der 19. Minute nach Vorlage von Poulsen zum überraschenden 1:0, welches die deutsche Mannschaft lahmlegt. Die Dänen ziehen sich dann natürlich zurück, aber die DFB-Elf findet einfach keine Lösung, besitzt keine kreativen Ansätze, außer die Kugel nach vorne zu kloppen. Als Deutschland in Hälfte 2 dann endlich mal Gefahr ausstrahlt, macht Kim Vilfort den Deckel drauf und erzielt das 2:0.
Vilfort! Tor! Mein Gott! Das ist die Entscheidung! Kim Vilfort, der am ersten Tor mit seiner Attacke gegen Bremen maßgeblich beteiligt war, schießt hier mit viel Glück an den Innenpfosten und ins Tor.
Das gibt es nicht, es lag der Ausgleich in der Luft.
Ein Fußballmärchen ist wahr geworden. Selbst wenn es nicht zu 100% die berühmte Strandstory ist, zumindest der Big Mac-Teil, der trifft dennoch zu.
Kicker, Ausgabe 52, 1992.
Wir wurden mit jedem Erfolgserlebnis selbstbewusster, berichtete Flemming Poulsen. Sobald du dir vertraust, sobald weißt du zu leben, heißt es in Goethes Faust. Die Dänen wussten zu spielen, hingebungsvoll und aggressiv. Die Skepsis war nach dem ersten Punktgewinn gegen England weggekickt. Jeder Punktgewinn in Schweden ist ein Erfolg, hatte Poulsen vor dem Turnier gesagt. Nach dem Sieg über Frankreich sagte er, wer soll uns noch stoppen? Unsere Kameradschaft ist einmalig, erklärte Poulsen. Wir waren mit 20 Mann beim Minigolf spielen, nicht nur mit 11. 20 Freunde müsst ihr sein, nicht nur 11. Gerade bei einem Turnier ist die Rolle der Ersatzspieler entscheidend. Wir waren lockerer als alle anderen, meinte Laudrup. Wir waren auch mal bei McDonald's.
Poulsen kehrt mit strotzendem Selbstvertrauen nach Dortmund zurück, ändert sein privates Türschild von Poulsen in Europameister. Auch wenn er bei der EM selbst ohne Treffer blieb, war er mit seiner unerbittlichen Laufstärke Stützpfeiler und bereitete 3 dänische Treffer vor. Und mit dem EM-Sieg im Rücken entdeckt Poulsen nun zusätzlich auch den Torinstinkt wieder und erzielt in den ersten 12 Saisonspielen 6 Tore, macht 4 Vorlagen. Er harmoniert wunderbar mit Stefan Chapuisat, der in dieser Zeit Weltklasseleistung abruft. Doch dann bremst sich der Däne selbst aus. Beim Spiel gegen Saarbrücken erfolgt ein Ellenbogenschlag gegen Michael Kostner, den der Schiedsrichter nicht sieht. Fernsehbilder führen am Ende zu einer mehrwöchigen Sperre, was zu einer größeren Diskussion führt, ob solche nachträglichen Strafen überhaupt zulässig seien. Immerhin, Ende November 1992 verlängert Poulsen seinen Vertrag bis Ende der Saison 94-95. Anfang April, nach 23 Spielen, sieht es für den BVB ganz gut aus. Tabellenfünfter, aber noch immer mit Kontakt zur Spitze. Im UEFA Cup steht das Halbfinal-Hinspiel gegen AG Auxerre an. Poulsen selbst erzielte im Februar das Tor des Monats. Ein wunderbarer Seitfallzieher in einem Freundschaftsspiel gegen Inter. Im Spiel gegen den 1. FC Köln gewinnt der BVB zwar, verliert aber seinen Europameister. Kreuzbandriss. Damals eine Verletzung, die Karrieren beenden kann. Im Herbst 1993 meldet sich der Stürmer zurück und findet wieder den Weg in die Stammelf. Verdrängt Weltmeister Karl-Heinz Riedle, den der BVB im Sommer aus Italien in die Bundesliga zurückgeholt hatte. Poulsen, mittlerweile 28 Jahre alt, bleibt in dieser Saison trotz Rückrundenstammplatz ohne eigenes Tor, harmoniert aber wieder mit Stefan Chapuisat. Er profitiert aber auch ein wenig davon, dass Karl-Heinz Riedle lange braucht, ehe er beim BVB ankommt. In der Saisonvorbereitung 94-95 setzt sich dann Poulsens Konkurrent durch und bekommt den Platz neben dem gesetzten Schweizer. Der Däne ist erster Joker, rotiert unter Rotationsmeister Ottmar Hitzfeld aber auch immer mal wieder rein. So wie im Pokalspiel in Kaiserslautern, wo er das zwischenzeitliche 2:1 erzielt. Aber der BVB verliert am Ende und Poulsen verletzt sich erneut am Knie. Ohne Gegnereinwirkung verdreht er sich das Knie, der zweite Kreuzbandriss. Poulsen gibt sich kämpferisch, will im April 1995 wieder fit sein. Und es geht sogar schneller als gedacht. Am 11. März feiert Poulsen gegen Eintracht Frankfurt in der Schlussphase ein kurzes Comeback. Leider in doppelter Hinsicht. Nur wenige Tage später hat der Däne wieder Meniskusprobleme und muss erneut unters Messer. Auch für den BVB ist es eine Katastrophe. Kurz zuvor hatte sich Chapuisat das Kreuzband gerissen. Der BVB steht im Meisterkampf mit einer No-Name-Offensive da. Ibrahim Tanko, Marc Arnold und Lars Ricken müssen den BVB zum Titel schießen, da am Ende auch noch Karl-Heinz Riedle einen Kreuzbandriss erleidet. Flemming Poulsen gibt sich erneut kämpferisch, versucht vor dem Saisonende nochmal fit zu werden. Aber vor einem Belastungstest in der Reserverunde gibt es erneut Probleme im Knie. Es geht nicht mehr.
Kicker. Ausgabe 40, 1995.
Unter dem Holzdach, das Trainern und Ersatzspielern im Westfalenstadion das Gefühl vermittelt, die Spiele aus einer mit großflächigen Fenstern versehenen Hütte zu verfolgen, standen Flemming Poulsen und Stefan Chapuisat Seite an Seite. Zwei Langzeitverletzte. Leidensgenossen. Zur Untätigkeit verdammt. Poulsen für immer. Brutale Konsequenz aus 5 Knieoperationen. Sportinvalidität. Der Däne, Symbolfigur und Sympathieträger in einer Person, gibt auf. Endgültig. Wie ein Hammerschlag traf den Botschafter unseres Fußballs nach BVB-Chef Niebaum diese Erkenntnis. Was den Schmerz über das bittere Ende seiner Karriere zu lindern vermag? Niebaum weiß es. Flemming wird in 5 Wochen auf dem Dortmunder Friedensplatz stehen und die Meisterschale hochhalten.
Obwohl die Saison noch läuft, zieht Poulsen die Reißleine. Nach 187 Bundesligaspielen mit 39 Toren, 60 Länderspieleinsätzen mit 21 Treffern. Der 28-Jährige plant in Dänemark als Schiedsrichter dem Fußball erhalten zu bleiben, aber auch da streikt das Knie. Stattdessen arbeitet er mehrere Jahre als Co-Trainer für diverse dänische Teams wie Odense BK oder Silkeborg IF. Dazu auch immer wieder im Nachwuchsbereich. Seit 2015 ist er zurück in seine Heimatstadt und trainiert die Stürmer von Aarhus GF. Dazu ist er im dänischen Fernsehen als Experte aktiv. Ja, das war die Geschichte von Flemming Poulsen. Ich habe aktiv leider nichts mehr von ihm mitbekommen, da ich ja gerade so in seiner letzten Saison intensiv zum Fußball fand. Und meine erste Erinnerung war das Panini-Heft zur Saison 95-96, in dem mehrere Spieler am Ende des Albums mit eigenen Stickern verabschiedet wurden, weil sie die Liga wechselten oder eben ihre Karriere beenden mussten. Bei Poulsen hat mich das irgendwie gepackt, dass jemand mit unter 30 aufhören musste. Das war so einer der ersten Fälle, in denen ich so etwas mitbekam. Später kamen da ja noch weitere solche Spieler wie Carsten Behron mit ähnlichen Schicksalen dazu. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Gerne liken, folgen und was man so tut auf eurem jeweiligen Podcatcher. Auch Kommentare sind gern gesehen, ebenso konstruktive Kritik. Ansonsten wünsche ich euch gute 2 Wochen, denn dann hören wir uns mit Folge 11 wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
Ah, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Ah, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.